gleichen Headset, heute wird es ein bisschen aktiver. Ich habe auch schon Bibeln verteilt an Kinder. Ich habe jetzt noch zwei übrig, finde ich noch zwei Kinder, die freiwillig einen Bibelvers lesen. Mia? Noch ein Kind gerade? Hey Brian, super, vielen Dank. Ah komm, einer von euch, komm. Ja, super. So, und dann habe ich noch ein paar so Rollen an ein paar Männer verteilt. Ihr kommt auch gleich zum Zug. So, heute mal fast ohne Beamer. Wir haben ja einige Könige schon kennengelernt. Und was wären die Könige ohne die Propheten, oder? Und heute habe ich euch einen Prophet mitgebracht. Den Jeremia. Ist das jetzt ungünstig da, oder? Der Prophet Jeremia. Den finden wir nach dem Jesaja in der Bibel. Ziemlich dickes Buch. Es hat nämlich 52 Kapitel. Und ich weiß nicht, wie ihr den Jeremia so schon kennengelernt habt, das Buch. Ich weiß nur von mir früher, als ich da drin geblättert habe, dann bin ich so, boah, Weissagung über Moab, Weissagung über Ägypten, Babylon, pff, irgendwie, das hat mich nicht groß tangiert. Und ich muss sagen, je mehr ich in diese Geschichte der Könige eingestiegen bin, ich meine, die Propheten, die haben zu den Königen gesprochen, umso mehr, umso liebgewonnener wurde mir dieses Buch Jeremia oder Jesaja. Jesaja war, glaube ich, das Lieblingsbuch von Jesus. Der hat so viel aus dem Jesaja zitiert. Im Jeremia, da finden wir so viele Visionen, wir finden Drohgerichte, wir finden Botschaften eben an die verschiedenen Königen, an die verschiedenen Nationen. Wir finden viele Gleichnisse, zum Beispiel Töpfer oder der leinene Gürtel und so weiter. Wir finden viele Klagen und diese Klagelieder von Jeremia, die schließen sich ja gleich an den Jeremia. Und je mehr ich den Jeremia lese, desto mehr wird es mein Lieblingsbuch, weil das Herz von Gott, es wird sowas von offenbar in diesem Buch. Dieses Herz dieses Gottes, der immer wieder diese Propheten zu seinem Volk gesandt hat. Und hat gesagt, kehrt um, kehrt von euren Götzen um, dient mir, ich will euer Bestes. Das kommt da immer so durch. Und ich möchte euch da heute mit reinnehmen und ich hoffe und bete, dass ihr nach heute, dass ihr heimgeht und es nicht erwarten könnt, den Jeremia zu lesen. Oder die anderen Propheten, da kommt so die Liebe Gottes raus, das trieft, ja? Wenn man sich drauf einlässt, wenn man sich drauf einlässt, nicht irgendwie diese alte Mentalität, oh, das ist aber ein zorniger Gott, oder wenn man sich da nicht aufhält, sondern wirklich Gott kennenlernen will, wirklich dahinter blickt und sagt, Gott, was, ich will dich kennenlernen, ich will mehr dein Herz spüren, ich sage euch, 100% kann ich das euch zusprechen. Er zeigt sich euch. Er zeigt euer Herz. Und wir lernen heute jetzt ganz kurz nur die Könige kennen, zu denen Jeremia gesprochen hat. So, ihr Männer. Ich brauche den ersten König. Ihr könnt mal aufmachen. Ich brauche den ersten König. Das ist der Josia. Der Josia. König Josia, du bist mit 8 Jahren schon gekrönt worden. Ups. Dein Vater, ihr könnt vielleicht noch euch daran erinnern, ich hatte mal so eine Serie gemacht, Könige und Propheten, und die guten Könige haben so ein Smiley gekriegt und die bösen so eins. Der Josia, darf ich mal? So. Ah,
darf ich lachen?
Ja, die anderen haben alle.
Ey,
ja. Der Josia, der wurde mit 8 Jahren gekrönt. Sein Vater Amon war der Sohn von Manasse und Manasse war der Sohn von Hiskia. Wisst ihr noch alle von letztem Mal, der Hiskia mit dem Brief. Der Josia, der hat diese Gesetzesbücher von Mose wiedergefunden im Tempel und hat praktisch die Nation wieder reformiert, hat gesagt, ihr müsst euch beugen. Wir wissen alle, dass dieses von außen, von oben runter, du musst jetzt die Bibel lesen, das fruchtet nicht, das muss von innen kommen, das wissen wir alle. Wenn wir von ganzem Herzen Gott suchen, dann werden wir ihn finden. Da kann keiner irgendwie kommen und sagen, und jetzt mach du, ja. Er fand den Tod durch Pharao Necho in einem Kampf und die Königsherrschaft ging an seinen Sohn Joahas. Ja, bleib mal stehen. Ja, gerade hier. Joahas. Da war nur 3 Monate König. Er war ein Götzendiener und er wurde von Necho, von diesem Pharao, nach Ägypten verschleppt. Und dadurch kam Josias anderer Sohn, also sein Bruder Joachim, bekam er die Königsherrschaft. Achtung. Nee, Joachim, Joachim, du kommst erst. Joachim war 11 Jahre König und böse, ja, er hat diese ganzen Götzen angebetet, er wollte nichts von Gott wissen. Auch hier Jeremia, die ganzen Jahre prophezeit Jeremia, kehrt um, kehrt von diesen Götzen um oder ihr werdet verschleppt. Immer wieder gepredigt. Und während dieser Zeit ist ein babylonischer König aufgestiegen, sein Königreich, das war mächtig. Vielleicht könnt ihr gerade mal das Königreich Babylon einblenden. Der Nebukadnezar. Der Nebukadnezar, der hat das Feld echt aufgerollt. Der hat Ninive eingenommen, Assyrien. Israel wurde ja schon ein paar Jahre vorher verschleppt nach Assyrien. Das hat Babylon auch eingenommen und die kamen mit einer riesen Welle darunter. Juda war bis dahin eben noch nicht eingenommen, aber jetzt unter König Joachim war die erste Wegführung dieser Juden darunter. Also der hat praktisch den König Joachim mitgenommen, dazu das ganze Königsgeschlecht. Wir kennen die Geschichte dann von Daniel. Daniel und seine Freunde wurden genau in dieser ersten Wegführung, wurden die praktisch nach Babel verschleppt. Die Besten von den Besten haben die dann mitgenommen. Der babylonische König, eben Nebukadnezar, ernennt dann, Joachim war ja jetzt in Babel. Ja, Schweizer, hey. So. Joachim hat die Königsherrschaft bekommen von Nebukadnezar und er hat sich dann freiwillig ergeben. Diesem Nebukadnezar hat gesagt, okay, er kam dann raus, okay, ich bin dein, ich ergebe mich. Dann wurde er eben auch nach Babel weggeführt und Nebukadnezar hat zu Joachims Onkel, das war dann praktisch der Bruder von Eliakim bzw. Joachim, Zedekia. Das war der letzte König, den kennt ihr auch schon, da habe ich auch mal einen Familiengottesdienst, hatten wir über den Zedekia. Der hieß eigentlich Matania, aber Nebukadnezar hat seinen Namen geändert. Was mir jetzt so aufgefallen ist, der Pharao Necho hat den selbsternannten König auch umbenannt. Und so hat es auch der Nebukadnezar gemacht. So, wieso? Ich gebe dir eine neue Identität. Du bist zwar als Eliakim geboren, aber nun sollst du Joachim heißen. Das hat sowas so, ich finde, dem wurde seine Identität genommen. Das hat so die Herrschaft nochmal von diesen Weltbeherrschern nochmal, finde ich, so extra ausgedrückt. Der Zedekia war dann 11 Jahre lang König. Und der Jeremia hat insgesamt fast 50 Jahre lang prophezeit, immer wieder prophezeit. Und bei Zedekia war dann auch die letzte Wegführung der Juden ins Exil. Und diese erste, genau, habe ich vergessen, ihr seid jetzt mal das Volk, Volk Israel, okay? Und bei der ersten Wegführung kommt diese Seite jetzt, ihr seid im Exil in Babylon, okay? Unter euch wurde der Daniel weggeführt. Wo ist der Daniel? Stellst dich gerade hier hin? Du bist ja bei den Weggeführten. Der Daniel, der war Prophet ab 605 vor Christus in Babylon. Nach ihm kam der Hesekiel, wo ist der? Der war auch unter den Weggeführten in Babel oder in Babylon. Der hat da auch prophezeit. Die kennen wir ja auch, diese Bücher aus der Bibel. Und zu dieser Zeit hat der Jeremia immer wieder gesagt, Gott spricht, wenn ihr euch jetzt nicht abwendet von diesen Götzen, dann ich zerbreche dieses Reich Juda. Der Tempel, er wird zerstört werden. Beugt euch, beugt euch. Was haben sie gemacht? Sie haben es nicht gemacht. Sie waren selber groß. Sie haben immer weitergemacht bis zu diesem Zerfall. So, vielen Dank euch. Kannst du gerade mal eine Folie? Hier einfach nochmal so die Zeitfolge. Der Jeremia, ich habe euch drei Botschaften mitgebracht aus dem Buch Jeremia. Die erste Botschaft, die hat der Jeremia bekommen unter der Herrschaft von Joachim. Er hat eine Botschaft von Gott bekommen und er hat aber gespürt, das ist noch nicht jetzt, das ist einfach noch nicht reif. Ich habe ein prophetisches Wort bekommen, aber ich soll da noch mit warten. Und zwar hat er dann beim Zedekia gewusst, jetzt. Und das hat mir irgendwie, das war das Erste, was es mir gezeigt hat. Wir sollen manchmal auch abwarten. Manchmal sind Prophetien oder Aussprüche, Botschaften einfach nur nicht reif. Die Zeit ist einfach noch nicht da. Es wird kommen, aber seien wir doch sensibel, wann ich was weitergebe. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, was ist das? Ein Joch. Wissen alle, was ein Joch ist oder wer weiß es nicht? Okay, ein Joch, damit hat man früher diese Ochsen und so weiter eingespannt, es wurde auf den Nacken gelegt oder was für Tiere noch, Ochsen, oder? Auf jeden Fall haben die dann hier die Zügel gehabt und dann konnten die schön lenken. Und die Ochsen, die konnten nicht nach oben, die waren unter dem Joch, ja, nennt man das, habt ihr vielleicht schon mal gehört, unter dem Unterjocht, genau, der hat mich unterjocht. Und der Jeremia, das gefällt mir an dem, der war so ein er war auf der einen Seite, nennt man ihn den traurigen Propheten, die Klagelieder sind von ihm, das ganze Buch, er war wirklich, er hat viel geweint, ja, ein Mann, der viel geweint hat, aber er hat die Botschaften von Gott lebendig rübergebracht, das heißt, er hat sie, ja, demonstriert und so kam er zu diesem Zedekia, zu diesem letzten König, er nahm sich, Gott sagt, nimm dir ein Joch, geh zu diesem König und sag, geh unter das Joch von diesem König von der Babel, geh unter das Joch von Nebukadnezar, weil Gott spricht, aber das Volk, das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt und ihm untertan ist, das will ich in seinem Land, also in Juda lassen, dass es dasselbe bebaue und bewohne, spricht der Herr. Beug dich unter dieses Joch von Nebukadnezar, gib ihm Abgaben und was auch immer. Du verlierst zwar deine Freiheit, aber du darfst wohnen bleiben in deinem Land. Du darfst weiterhin im Tempel mir dienen. Ich habe noch geschaut nach diesem Joch, das kommt auch noch vor, Da steht in der Bibel, Gott hat Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt und das Joch gebrochen. Auch da wird das Joch beschrieben, die Israeliten waren in Ägypten unter dem Joch. Joch hat also was mit Herrschaft zu tun, stimmt's? Wer ist der Herr? Das Joch, das gibt's auch, habe ich im Neuen Testament auch gefunden. Und da gibt's den ersten Vers aus Galater 5, Vers 1. Wer hat den? Komm. Steht doch dran. Galater 5, Vers 1. Komm.
So hat Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven.
Und eine andere Übersetzung sagt, lasst euch nicht das Joch der Knechtschaft auflegen. Dieses Joch der Knechtschaft in Galater, wir wissen, die haben es mit dem Gesetz, die wollten wieder unter dieses Gesetz. Und das Gesetz war wie so ein Joch. Du musst, du sollst nicht, du sollst, lasst euch das nicht auflegen. Sondern Christus hat euch zur Freiheit berufen, er hat euch zur Freiheit befreit. Und wir sollen uns freiwillig unter das Joch von wem begeben? Jesus. Weil was sagt Jesus? Matthäus 11, Vers 29 und 30. Wer hat das?
Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht.
Hast du das gewusst? Wenn du das Joch von Jesus nimmst aus seiner Hand und es freiwillig nimmst, dann ist das Joch sanft und leicht und es passt. Es passt euch. Und ihr seid mit ihm praktisch unter einem Joch. Ich möchte es jetzt an einem Beispiel mal, darf ich dich gerade? Wenn es heißt, lasst euch nicht das Joch auflegen, dann heißt es ja, lasst euch. Was machst du dann? Machst du da was? Wenn es heißt, lasst euch nicht wieder auflegen. Okay, aber jetzt angenommen, du lässt dir das auflegen. Lasst euch jemand anders kommt und drückt ihn runter und legt ihm das Joch auf. Stimmt? So, und jetzt sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Nehmt es freiwillig. Nehmt es. Es wird dir passen. Schau mal, und ich werde dich führen. Ich bin nämlich mit dir. Ich bin mit meinem Heiligen Geist in dir. Und ich führe dich. Und wenn es nach rechts gehen soll, dann ist es sanft. Ich sag dir, hey, komm, geh in diese Richtung. Nee, stopp, oh, Gefahr. Komm in diese Richtung. Meine Last ist leicht, denn ich bin sanftmütig und demütig. Ich bin nicht dieser Herrscher, den ihr vielleicht kennt. Auch vielleicht nicht diese Kirche oder irgendwas, was ihr bisher gehört habt. Ihr müsst, ihr sollt und überhaupt und lange Röcke und irgend Zeugs, ja? Seine Last ist sanft und leicht. Und warum? Weil er euch so liebt. Weil er euer Bestes will. Wenn ich einen Ochsen nehme, ich will auch das Beste für den Ochsen. Ich gebe dem hinterher Futter und sage, Mann, keine Ahnung, wie der Ochse heißt, irgendwie super, hast du mir wieder gedient, kriegst eine extra Portion Kraftfutter oder sowas. Ich bin doch für meine Tiere, die mir da das Feld pflügen. Wieso sprechen wir oft die Güte Gottes ab? Gott ist gut. Und es kommt auch in diesem Gleichnis dann raus von Jeremia. Gott ist gut, er will euer Bestes. Das Beste, was du jetzt noch tun kannst, Zedekia, ist, dich unter dieses Joch von Nebukadnezar zu begeben. So, das war das Joch. Das nächste, was ich euch mitgebracht habe, war, das hat mich so berührt, Echter Hammer. Es ist einfach nur ein Ackerkauf. Ja, ein Ackerkauf. Wie kann einem ein Ackerkauf berühren? Ja, das berührt. Es ist ein Tonkrug. Der Jeremia, der wurde irgendwann dann eingesperrt, erstmal in ein Loch, in eine Zisterne, das haben wir beim Zedekia gehabt, als wir den König durchgenommen haben. Dann wurde er wieder befreit aus der Zisterne, weil er fast gestorben war vor Hunger. Dann kam er wieder raus und er kam in den Gefängnishof. Inzwischen hat, kann ich gerade nochmal die Karte? Inzwischen hat ja dieser babylonische König das Feld hier überrollt und er kam bis nach Jerusalem. Und hier lag ungefähr Anatot, das war der Geburtsort von Jeremia. Und Jeremia war im Gefängnis eingesperrt beim Königshof oder beim Tempel dort. Und er bekommt die Botschaft von Gott. Hör mal, dein Cousin ist auf dem Weg. Der wird kommen zu dir und er wird dir ein Feld in Anatot anbieten. Jeremia 32, Vers 8.
Und tatsächlich kam mein Vetter Hanamel zu mir in den Wachhof. Es war genauso, wie der Herr es angekündigt hatte. Er sagte, kauf doch meinen Acker bei Anatot, im Gebiet des Stammes Benjamins liegt. Nach dem Gesetz hast du sowohl das Besitzrecht als auch das Vorkaufsrecht. Bitte kauf ihn doch. Da verstand ich, dass es ein Befehl des Herrn war.
Ah, das kommt erst nachher, genau. Also, und tatsächlich kam mein Vetter Hanamel, so genau wie es Gott gesagt hat, dein Vetter, dein Cousin wird kommen, dir ein Feld anbieten, das sowieso schon belagert ist, das sowieso eigentlich verloren war, und kauf es. Und daraufhin steht da, da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. Jeremia hat dann, boah, genau so ist es. So, und er beruft die Zeugen, damals gab es ein richtiges Ritual, wie bei uns eigentlich heute auch beim Notar. Man hat einen versiegelten Kaufvertrag, man hat einen offenen Kaufvertrag, auf dem offenen Kaufvertrag Kaufbrief, Acker in Anatot, 17 Schekel Silber, Hanamel, Sohn Shallums, verkauft ihn an Jeremia, Sohn Hilkias, und die Zeugen sind Baruch, das war der Schreiber von Jeremia, noch ein paar anderen Zeugen, die haben unterschrieben. Dann kam der offene Brief. Genau, hat er Jeremia den offenen Brief genommen und den versiegelten Brief genommen, hat ihn in einen Tonkrug gesteckt und Gott sagt durch Jeremia zu Baruch, nimm diesen Tonkrug, verwahre ihn für lange Zeit, bewahre ihn auf, bis man ihn praktisch wiederfindet oder bis dieser Weil. Aber das Weil, das hat er Jeremia noch nicht gewusst. Bei Jeremia war erstmal, okay, mein Cousin kommt, ich soll das Feld kaufen, hat er gemacht, die waren weg, dann kommt ein Gebet im Jeremia, das steht in Jeremia 29, glaube ich, nee, 32, Jeremia 32. Dann heißt Jeremias Gebet, dann fängt er an, Gott, du bist der Gott von Himmel und Erde. Du hast alles erschaffen und was du sagst, geschieht. Und es ist mir alles völlig klar. Du bist Gott. Und ich habe jetzt diesen Acker gekauft. Warum habe ich diesen Acker gekauft? Und dann spricht Gott zu ihm. Du hast diesen Acker gekauft, weil es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun, meinen Kindern. Es sollen Äcker wieder gekauft werden in diesem Land, denn ich will ihr Geschick wenden. Dieses Land, es wird wieder zurückgehen. Das war so eine Hoffnung, weil Jeremia hat da sein Geld, der hat 17 Schekel Silber ausgegeben, das sind ungefähr 200 Gramm Silber, ausgegeben für was eigentlich tot war, in Feindeshand. Eigentlich unsinnig. Er hätte das Geld ja viel mehr gebrauchen können im Gefängnis für Essen, für Trinken, weil damals mussten die selber sorgen oder sie waren darauf angewiesen, dass jemand ihnen Essen bringt. Und Hanamel war ein Mann, der nach dem Jetzt lebte. Hanamel hat gesehen, mein Feld, da ist es ja nichts mehr wert. Oh, ich habe doch da noch einen Cousin. Ah, der Verrückte da, der immer so viel predigt. Vielleicht kauft ja der hat ja das Vorkaufsrecht. Da gehe ich mal hin und dann vielleicht kriege ich noch ein bisschen Geld, dann kann ich jetzt leben. Vielleicht kann ich mich irgendwo absetzen, wo die Babylonier nicht sind. Hey, ich nehme das Geld, der Acker in Anatot ist mir egal, das Land ist ja eh nicht mehr unsers. Ich verkaufe das. Und der Jeremia, der handelt im Glauben. Der weiß, das Land ist vergeben, aber er handelt im Glauben und er kauft diesen Acker, weil Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und deswegen, ich habe da einen Fehler gemacht, genau. Das Joch kommt dahin. Das Joch bedeutet Herrschaft. Dann haben wir hier den Ackerkauf. Und der Ackerkauf bedeutet Hoffnung. Und Glaube, das ist ein Glaubensschritt. Absolut. Und die Frage an dich heute Morgen ist, wo investierst du dein Geld oder deine Zeit? Welche Sicht hast du mit deinem Geld? Jetzt zum Beispiel bleiben wir mal bei dem Geld. Steckst du es in unsinnige vielleicht Projekte, die vor der Welt irgendwie nichts bedeuten, aber bei Gott wichtig sind? In welche Personen investierst du, in welche Projekte? Bist du einer wie Hanamel, der nur auf sein jetziges Wohl und seine Umstände sieht? Oder bist du wie Jeremia? Willst du wie Jeremia sein, der sein Geld, seine Zeit in Dinge steckt, die Gott wichtig sind? Investierst du in die Zukunft? In Lukas 12, Vers 33 steht ja, wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel. Und es gibt einen super Investitionstipp von Gott persönlich. Und der steht in Jakobus 1, Vers 27. Welches Kind hat Jakobus 1, Vers 27 auf dem Zettel? Jakobus, ja, kommst du vor? Finde ich super, dass du dich traust, komm. So. Hier, Moment. Willst du es vorlesen?
Ich helfe dir, du musst gar nichts machen, außer nachher. Das ist ganz einfach. Sie hat es vorher nicht überlegt.
Ah, okay. Willst du es gerade machen? Kein Problem. Komm, dann hältst du die Bibel. Finde ich super. Komm.
Also, rein und vorbildlich Gott, unserem Vater zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen.
Das Gottes Investitions. Ah, das war nicht an. Nochmal.
Oh. Okay. Rein und vorbildlich Gott, unserem Vater zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen.
Wenn wir in Witwen und Waisen unser Geld stecken, unsere Liebe, in die Bedürftigen, in die unterdrückt werden, in die keine Chance mehr sehen. Und das, wenn man die Welt anschaut, man hat so viele Dinge, die man sieht, wo man da reinstecken kann. Das gefällt Gott von jeher. Er hat immer wieder, kommt es vor, die Witwen und die Waisen, was will er damit sagen? Die sich selber nicht mehr helfen können, die wirklich am Abgrund stehen. Investiert euch in die, investiert euer Geld da rein und ich werde euch segnen. Ihr seid ein Segen und ihr sollt ein Segen sein. Das haben wir letzte Woche auch gehört. Und das Dritte, habe ich euch mitgebracht einen Brief. Einen Brief. Einen Brief. Und zwar hat der Jeremia einen Brief an euch geschrieben, an die Weggeführten, an diese ersten Weggeführten, die in Babel waren. Er hat gesagt, baut Häuser, zeugt Kinder, pflanzt Bäume, richtet euch ein dort in Babylon, wo ihr unter dieser Herrschaft von Nebukadnezar lebt. Lebt, weil ihr werdet da 70 Jahre auf jeden Fall sein. Sucht der Stadt Bestes, kommt das euch bekannt vor? Sucht der Stadt Bestes, betet für sie, damit es euch gut geht. In diesem Land, in das ich euch hingebracht habe. Und ihr werdet das sein. Da, wo ich habe so ein T-Shirt geschenkt bekommen, da steht, blühe da, wo man dich hingepflanzt hat. Und irgendwie ist mir das dann eingefallen, das gefällt mir, ja? Da, wo ich dich hingestellt habe, da blühe. Vielleicht in dieser Arbeitsstelle, wo du denkst, boah, das fühlt sich irgendwie öde an oder keine Ahnung. Blühe da. Sei du Kind Gottes, sei du Licht und Salz, das, was du bist. Such der Stadt Bestes, in der Stadt, in der du jetzt lebst, suche der Stadt Bestes. Und in Jeremia 29, Vers 11 steht, da hat es, und dann kann noch 2. Chronik 36, Vers 21 kommen. Also das Kind mit der Bibelstelle. Jeremia 29, 11. Denn Gott spricht zu euch, schreibt der Jeremia.
Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.
Das ist Gott. Das spricht er zu den Weggeführten. Hey, ich bin immer noch euer Gott. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und dann... Und was passierte dann?
So erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia verkündet hatte. Von da an lag das Land in vollkommener Sabbatruhe und war öde und verlassen, bis 70 Jahre erfüllt waren.
So erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Das Land war öde, aber nach 70 Jahren, wir wissen, kam die erste Rückführung. Ja? Unter Esra, unter Nehemia, es ging weiter. So wie es 3 Deportationen gab, wenn wir gerade das nächste Bild nochmal machen. Es gab 3 Deportationen von den Juden nach Babylon, so gab es auch 3 Rückführungen. Ich liebe Gott für solche Details. Und er hält sein Versprechen, Gott hält seine Versprechen, weil sein Wort ist wahr. Wahrheit. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Und wenn man auf die Sicht auf letzten Sonntag legen, dann können wir wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auch mal sagen, so hat sich das Wort Gottes durch Glenns Mund erfüllt oder durch Mechthilds Mund oder durch Monias Mund oder durch Christines Mund erfüllt, wenn wir da reinreden, von Gott geführt natürlich. Was Gott spricht, das hält er. Und im 1. Korinther 14, Vers 1 und 1. Korinther 14, Vers 3, da steht auch noch was ganz Wichtiges. 14, 1 und 14, 3. Wer hat 1? Ihr könnt euch ruhig ein bisschen so umdrehen.
Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gaben der Prophetie.
Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie.
War das letzte Wochenende eine Ermutigung? Unbedingt. wie Gott da reingesprochen hat, so konkret, so liebend einfach. Und genauso wie es letzten Sonntag war, wenn ihr so die Bibel lest, wenn ihr so den Jeremia liest, ihr seid genauso begeistert, mindestens genauso begeistert, wie letzten Freitag, Samstag und Sonntag. Weil was Gott sagt, das hält er. Und da stehen noch so viele Verheißungen drin. In 1. Petrus 1, Vers 13 steht: Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Unsere Hoffnung ist seine Gnade. Unsere Hoffnung ist dieser Jesus, der zu dir sagt, wenn du dich unter mein Joch begibst, du bekommst von mir, ich wasche dir die Sünden weg. Und wenn sie blutrot sind, so sollen sie schneeweiß werden. Ich nehme dir das weg. Komm unter meine Herrschaft. Und dann kannst du sagen, wie der Paulus: Ich bin ein Sklave Christi. Und es ist nicht irgendwie, ich bin ein Sklave, sondern Freiheit. Ja? Wer hat das geschrieben? Der Luther? Die Freiheit eines Christenmenschen, oder? War das der Luther? Der schreibt auch von der Freiheit, die Freiheit eines Christenmenschen ist praktisch, versklavt zu sein. Erstmal hört sich das total widersprüchlich an, aber wenn man Gott kennenlernt, dann gibt's eigentlich nichts Schöneres, wie diesem Gott zu gehorchen, wie immer wieder drunter zu gehen und dann hinterher, wenn wir dann mal Alleingänge gemacht haben, und wir kennen das alle, kommen wir zurück und denken, wäre ich nur drunter geblieben, er meint's doch gut mit mir, das wäre ja viel besser gewesen, ja? Seien wir nicht der Cousin, sondern seien wir Jeremia, ja? Ich will ein Kind des Glaubens sein. Und wir halten uns an diesen Jesus. Und dieser Jesus, wenn wir von Wahrheit sprechen, er selber sagt ja, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Halt dich zu Jesus und du wirst Leben finden. Und was mir nochmal zurück zum Joch, das finde ich, geht runter wie Öl. Wenn ihr unter mein Joch kommt, dann wird eure Seele Ruhe finden. Dann wird eure Seele Frieden finden. Und dieser Friede, den kann man ja gar nicht beschreiben, wenn man das erlebt bei Jesus. Und wenn du heute Morgen da sitzt und du hast diesen Frieden nicht, ich will so halten wie der Jeremia. Ja? Ein Appell: Geh unter das Joch freiwillig. Nimm das Joch freiwillig von diesem Jesus. Er ist dein Erlöser. Er ist dein Löser. Er hat für dich eh schon bezahlt, aber nimm das. Du nimmst das Joch und nimmst das. Er wird es dir nicht aufdrücken. Er ist eben nicht so ein Herrscher, der es dir aufdrückt. Ich liebe ihn dafür. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt gesandt hat, damit wenn du an ihn glaubst, dass du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Er hat dich so sehr geliebt. Und er hat auch bei Jeremia, bei den ganzen Königen, die wir hier sehen, er hat immer alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Volk wieder an sein Herz zu führen. Und so setzt er auch heute noch alle Hebel in Bewegung. Und wir sind solche Hebel. Sein Hebel. Lass dich in Bewegung setzen, dass die Leute erreicht werden mit dieser Botschaft. Komm unter das Joch von Jesus und deine Seele wird Ruhe finden. So, und zum Abschluss. In Jeremia stehen so viele Verheißungen noch, die auf das zweite Kommen von Jesus weisen. Und mir hat es auch wieder gezeigt, diese ganzen Prophetien, die sind erfüllt worden. Unter Jeremia, das, was er ausgesprochen hat über die Könige, über Babylon, hat gesagt: Babylon, dein Reich wird nicht ewig sein, die Perser, sie werden kommen und dich überrollen, und genauso war es. Das erlebt dann der Daniel im Exil, wie dann der König Darius kam, dieser Perser, und hat das babylonische Reich eingenommen. Und Das sehen wir alles, es wird erfüllt. Und die Dinge, die noch ausstehen, ich sag's euch, zu 100%, sie werden sich erfüllen. Sie werden sich erfüllen. Und die Herrschaft von Jesus wird eine ewige Herrschaft sein. Und letztendlich deutet ja sowieso alles immer wieder auf Jesus, auch im Alten Testament. Diese Herrschaft, Jesus, sein Reich wird nie vergehen. Und wenn wir an Hoffnung und Glaube denken, wir singen immer, meine Hoffnung gilt dir allein, meinem Erlöser. Unsere Hoffnung ist in Jesus. Wir setzen unsere ganze Hoffnung auf seine Gnade. Und wenn wir an die Wahrheit denken, eben Jesus selbst ist die Wahrheit. Und er, weil er die Wahrheit ist, kann er mein Leben unterscheiden von echtem Glauben und von Heuchelei oder Religiosität oder von so machen als ob. Das kann er unterscheiden. Und das sollte ich jetzt nicht in Verdammnis führen, sondern wieder in eine Hoffnung. Und ich setze meine Hoffnung auf die Gnade, weil er sagt, komm zum Thron der Gnade und Barmherzigkeit. Und ich will euch Frieden verschaffen. Beugt euch und demütigt euch unter meine Hand und bekennt eure Sünden. Bring doch einfach das zu Gott und sag, hey, ich mache viel mehr als ob. Ich bin ein elendiger Heuchler. Wenn die anderen sehen würden, wie gleichgültig ich im Moment bin, wenn ich irgendwie was oder wenn ich der Predigt zuhöre, hoffentlich ist es bald rum, was könnte ich heute Mittag noch machen? Hey, wenn die das sehen würden, boah, aber wisst ihr was, Gott sieht's und genau das könnt ihr ihm ja auch wieder bringen. Seid ehrlich mit diesem Gott, weil er ist ja sowieso die Wahrheit. Das war so eine Entdeckung für mich. Ich bin christlich aufgewachsen und da trainiert man sich ja schon fast so religiöse Floskeln an, ja? Viele wissen genau, was ich meine. Bis der Zeitpunkt kommt, wo du wirklich sagst, so, und jetzt werde ich ehrlich. Ich habe das schon schon so oft erzählt mit der Bibel. Ich werde immer noch nicht müde, das nochmal zu erzählen. Dieses Buch zu lesen war für mich eine Qual. Ich habe die Seiten fast nicht umgedreht bekommen. Ich fand es so langweilig. Und an dem Tag, an dem ich das Gott bekannt habe und gesagt habe, mich interessiert es nicht. Es packt mich nicht. Bitte hilf mir. Ich weiß, das ist wichtig. Das sage ich schon immer. Oh ja, man muss Bibel lesen. Und ist schon ein wichtiges Buch. Es hat aber mit meinem Leben nichts zu tun. Sag's diesem Gott und er wird dir die Liebe zu diesem Buch schenken. Ich habe es selber erlebt. Und es ist mein Lieblingsbuch. Und es lohnt sich, das Buch zu lesen und zu entdecken. Und was war gestern dieses Goldgräber? Zu wem? Zu Josua. Goldgräber, das sind wahre... Wo bist du? Ah, hier. Das sind Schätze drin verborgen. Wie auch in dem Jeremia, lesen einmal, zweimal, dreimal und irgendwann und dann gräbst du immer tiefer und dann kommt dieser Pulsschlag von Gottes Herz echt auch an dich. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du dasselbe bist. Bei Jeremia, in der Zeit von Jesus, in unserer Zeit hier 2019. Und ich danke dir, dass dein Pulsschlag nicht aufgehört hat. Er wird nie aufhören. Und deine Liebe zu uns, die ist so unermesslich groß. Und mein Gebet ist für uns alle, die wir hier jetzt in dem Raum sind, dass wir sie erfassen, immer mehr erfassen, dass es uns verwurzelt in dir, dass wir eine Leidenschaft bekommen für dein Wort. Und ich segne uns jetzt alle in Jesu Namen mit dieser Leidenschaft für diese Worte in diesem Buch. Für dein Buch, Jesus. Es ist das Zeugnis von dir, von den Menschen, die mit dir gelebt haben. Es ist das Zeugnis von dem, was noch kommen wird. Herr, ich bete um diese Liebe. Ich bete um die Liebe für dich selber, für die Freude an dir selber. Und ich segne euch alle jetzt in Jesu Namen mit der Ehrlichkeit vor Gott, zu kommen und seine Gnade zu empfangen, Vergebung der Sünden, aber auch mit dieser Aussicht, Kinder des Glaubens zu werden und zu wachsen und Hebel zu werden für die Gesellschaft, für andere Gläubige und dass wir da weitergehen. Und ich danke dir für deine große Gnade in Jesu Namen. Amen.